Krankenhäuser im Dialog. Der gesundheitspolitische Podcast der DKG. Ausführlich, konstruktiv, kontrovers, aber auch spannend und praxisnah.
Ja, ich begrüße heute ganz herzlich die Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer nächsten Podcast-Folge. Mein Name ist Gerald Gass, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Und zu Besuch heute ist Frau Dorothee Brackmann. Sie ist die Hauptgeschäftsführerin des Verbands Pharma Deutschland. Herzlich willkommen, Frau Brackmann.
Vielen Dank, ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, Pharmaindustrie ist eine sehr bedeutende Wirtschaftsbranche in Deutschland, über die immer wieder auch berichtet wird, jetzt auch ganz aktuell natürlich, rund um das Thema GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz. Da kommen wir später dazu. Wir wollen Sie erstmal so ein bisschen auch persönlich kennenlernen. Jetzt sind Sie Hauptgeschäftsführerin eines Verbandes, kommen wir auch dazu. Es gibt mehrere Verbände der Pharmaindustrie in Deutschland. Wie kommt man dazu? War das Ihr Lebenswunsch, mal Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland zu werden?
Das war auf jeden Fall mein Lebenstraum. Nee, ich glaube, meine Vita zeigt aber ein bisschen schon dahin, dass es irgendwann mal in diese Richtung geht. Ich bin jetzt seit 2 Jahren die Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland, habe davor rund 17 Jahre Pharmaindustrie hinter mir, dort die Geschäftsführung von einem großen internationalen Konzern und habe da die Onkologie gemacht, aber auch Marktzugang, also schon politische Themen auch immer mitgemacht. Und war davor auf der anderen Seite sozusagen für eine kassenärztliche Vereinigung tätig. Krankenkassenapotheker waren an mich abgeordnet. Ich hatte also auch wirklich, war mitten bei den Krankenkassen drin, bin von Hause aus Apothekerin und Fachinformatikerin, habe für die Apothekerseite gearbeitet, auch im Krankenhaus im Übrigen. Das heißt, diese Verbindung von Gesundheitspolitik und meinen damaligen Jobs und jetzigen Jobs war halt immer da. Insofern habe ich mich, glaube ich, die letzten 30 Jahre ganz gut ausgebildet für das, was ich heute mache.
Ja, vielen Dank erstmal. Jetzt vielleicht auch nochmal zu Ihrem Verband. Ich sagte schon, wir haben in Deutschland mehrere, man kann sagen 3 Verbände, die für die Pharmaindustrie in unterschiedlicher Art und Weise dann auch Interessensvertretung organisieren. Pharma Deutschland ist einer der 3 großen Verbände. Erklären Sie doch mal, was so Ihre Mitglieder sind und wie sich vielleicht auch Pharma Deutschland unterscheidet vom VFA, Verband der Forschenden Arzneimittelindustrie, oder vom BPI, Verband der pharmazeutischen Industrie, für den Normalbürger ja erstmal undurchsichtig, wenn ich mal so sagen darf.
Ja, also wir sind seit 2 Jahren jetzt Pharma Deutschland und wir sind entstanden aus dem Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Den gibt es schon seit 72 Jahren nunmehr. Und immer, wenn es an der Zeit war, einen Sprung nach vorne zu machen, hat auch dieser Verband seinen Namen gewechselt und sich sozusagen neu erfunden. Das haben wir auch gemacht vor 2 Jahren. Warum? Weil wir festgestellt haben, dass wir so gewachsen sind und auch so viel gewachsen sind. Wir haben fast 450 Mitgliedsunternehmen von den 750, die es überhaupt gibt, pharmazeutischen Unternehmen in Deutschland. Und wir sind wirklich sehr repräsentativ. Wir haben dann festgestellt, wir bilden die Branche ab mit unseren Mitgliedern. Von großen Pharmaunternehmen in unserem Vorstand sitzen Lilly, Amgen, Johnson & Johnson, GSK, AbbVie zum Beispiel, über generische Firmen, Sando, Teva. Wir haben sie im Grunde genommen alle auch bei uns. Und in der Mitte viele Mittelständler, viele OTC-Unternehmen, Start-up-Unternehmen. Also wir sind tatsächlich die Branche und das bildete weder unser Name noch das, was wir gemacht haben, ab, sodass wir dann vor 2 Jahren gesagt haben, wir brauchen noch mal einen Sprung nach vorne, wir müssen auch schneller und agiler werden und sind dann Pharma Deutschland geworden. Jetzt ist wirklich drauf, was drinsteckt.
Ja, sehr gut. Was sind so Ihre Kernaufgaben? Also man kann sich es gut vorstellen, Sie sitzen hier in Berlin, Sie vertreten Ihre Mitgliedsorganisation im politischen Raum, Sie versuchen, die Interessen dort auch deutlich zu machen und auch zu erklären. Ist das die Kernaufgabe oder was gibt es darüber hinaus an Aufgaben?
Also wir haben 3 Standorte, das ist auch ganz wichtig, weil wir im Grunde genommen auch 3 Standbeine haben. Also wir sind in Bonn, Berlin und Brüssel. Und Brüssel ist für uns extrem wichtig. Also wir vertreten nicht nur in Berlin, das meiste kommt mittlerweile aus der EU. Für unsere international tätigen Unternehmen sowieso sehr wichtig, aber auch für die hier lokal angesiedelt sind. Denn, also Sie wissen das auch, viel, viel Regulation, viel Bürokratie kommt eben mittlerweile auch aus Brüssel. Also politische Vertretung in Brüssel und Berlin ist auf jeden Fall eine unserer Hauptaufgaben. Aber auch die Öffentlichkeitsarbeit, die Branche wird oft missverstanden. Ich glaube, das ist auch wichtig, hier nochmal zu erklären, was wir eigentlich machen und warum Pharma wichtig ist. Und ein großes Standbein ist, und das macht viel unsere Wissenschaft jetzt in Bonn, wirklich konkrete Fallhilfe. Also unsere Firmen haben Herausforderungen mit der Chemikaliengesetzgebung oder mit Zulassungsfragen. Und dann sitzen dort die Kolleginnen und Kollegen und helfen wirklich im Einzelfall. Natürlich immer nur im Rahmen des Kartellrechts und Wettbewerbsgesetzes. Aber nichtsdestotrotz ist das auch ein sehr großer Standbein von uns. Und deshalb haben wir diese drei Standorte. Die repräsentieren auch so ein bisschen drei Themen, die wir haben.
Ich höre da schon so ein bisschen raus, das Thema Bürokratie, Regulierung ist auch ein großes Thema für Sie. Das ist ja im Gesundheitswesen insgesamt ein Riesenthema. Auch wir als Krankenhausverband beklagen diese zunehmende Regulierung, Überregulierung, die uns ja alle lähmt. Das führt mich jetzt schon zu der Einordnung der Pharmaindustrie in Deutschland. Es gab mal den Spruch, Deutschland ist die Apotheke der Welt. Das ist, glaube ich, etwas, wo man sagen kann, das ist ein ruhmvoller Titel. Würden Sie sagen, das ist noch so? Wie hat sich die Pharmaindustrie in Deutschland in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt?
Also wir exportieren immer noch sehr, sehr viel. Wir sind als Branche immer noch eine Exportbranche. Es hat sich aber extrem viel verändert innerhalb dieser Landschaft. Ich glaube, man darf da nicht nur auf Deutschland gucken, sondern muss wirklich auf die Welt gucken. Deutschland war die Apotheke der Welt, das ist sie schon lange nicht mehr, weil die USA weit vorgezogen haben und im Übrigen auch China. Man hat immer das Gefühl, China ist ein Niedrigpreisland. China hat ganz hervorragende Wissenschaftler. China hat mehr Innovationen in den letzten Jahren rausgebracht als die USA und Europa zusammen. Also da sieht man, dass sich da sehr, sehr viel getan hat. China macht auch wahnsinnig viel, um Firmen anzuziehen. Die USA übrigens auch, sehr viele andere Länder auch. Und wir sind so ein bisschen in der Bürokratie abgesunken. Man sieht das auch, was uns vielleicht verbindet, sind ja auch klinische Studien viel, also die Forschungstätigkeit, daran sieht man das wirklich als Seismograph ein bisschen. Ich komme ja aus der pharmazeutischen Industrie und Deutschland war immer bei klinischen Studien dabei. Das war außer Frage, dass Deutschland nicht dabei ist bei klinischen Studien. Das ist nicht mehr so. Früher war es so, dass man gesagt hat, naja, bei denen dauert es ein bisschen länger, aber wenn die dabei sind, dann ist Deutschland wirklich eine Maschine. Dann läuft das, dann werden die Deadlines gehalten, hat hohe Forschungsqualität. Das haben wir alles noch, aber wir kommen nicht mehr dahin. Wir brauchen zu lange als Deutschland, bis irgendwas hier genehmigt ist, bis alle Papier, Bürokratie, Anforderungen dann wirklich erfüllt sind. Das liegt definitiv nicht an den Krankenhäusern und an den Forschern, sondern wirklich an den Auflagen, denen wir uns selber gegeben haben in Deutschland. Wir machen immer noch ein bisschen mehr als andere Länder, dieses bekannte Goldplating. Und deshalb sind wir irre abgefallen, von Platz 1 auf Platz 7. Und das gilt eigentlich für alles, was im Moment stattfindet. Also die Pharmaindustrie ist ja mobil geworden. Ne? Viele sind international, suchen sich ihre Standorte. Und da ist man im Wettbewerb, Deutschland mit anderen Ländern. Und es ist nicht mehr attraktiv, Deutschland. Jetzt mit dem Spargesetz, ich nenne es jetzt einfach mal so, weil das drin ist.
Wir bezeichnen es als Kürzungsgesetz, ja. Insofern,
passt vielleicht noch besser, ich werde mir das merken. da wird es definitiv noch viel unattraktiver, der Standort.
Muss man sich richtig Sorge machen, dass die Pharmaindustrie möglicherweise fast schon unbedeutend werden könnte für Deutschland, wenn das so weitergeht mit den Regulierungen, den Schwierigkeiten und vor allem, das ist das, was ich auch öfter gelesen habe, dass insbesondere China ja einen wahnsinnigen Druck da ausübt und auch das wirklich ganz hoch priorisiert hat, dass man in den innovativen Arzneimittelbereichen Spitzenreiter sein will. Wahrscheinlich sind sie schon Spitzenreiter, ich kann das nicht einschätzen, aber man weiß ja, wenn China sich etwas vornimmt und einen Plan hat, dann ziehen die das durch. Also muss man die Sorge haben, dass Deutschland nahezu unbedeutend wird in den kommenden Jahren?
Also Deutschland hat noch die Chance, den Anschluss nicht zu verlieren. Wir stehen am Scheideweg und es braucht jetzt Richtungsentscheidungen. Die EU hat sie getroffen. Mit dem Draghi-Report hat man damals gesagt, also wenn wir eine Branche haben, mit der wir wirklich noch gewinnen können, dann ist das eben nicht mehr Auto, das ist auch nicht Energie, das haben wir schon verloren, sondern es ist Life Science und Pharma. Wenn wir die richtigen Schritte machen, können wir da den Anschluss halten. Deshalb hat die EU auch jetzt einen Critical Medicine Act auf den Weg gebracht, wo man wirklich kritische Arzneimittel wieder hier haben will, aber auch einen Biotech Act, wo man wirklich gesagt hat, also wir machen jetzt hier alles, um Biotech-Innovation zu bekommen, aber auch das, was wir hier haben, zu halten. Deutschland ist im Moment genau im Rückwärtsgang unterwegs und macht genau das Gegenteil. Ja? Weil wenn man in Deutschland forscht, dann muss es auch möglich sein, hier ein Arzneimittel nachher auf den Markt zu bringen. Das wird mit dem Kürzungsgesetz, wie Sie es nennen, nicht mehr der Fall sein können, weil die Preise im Moment so stark angefasst werden, dass das nicht mehr funktioniert. Weil die deutschen Preise werden referenziert, schon immer von sehr vielen Ländern weltweit. Das war immer eine Herausforderung.
Referenziert heißt für unsere Zuhörer, also man schaut, wie ist der Preis in Deutschland und orientiert sich daran.
In anderen Ländern, ja. Zum Beispiel in Saudi-Arabien oder also in wirklich vielen, vielen Ländern, wo man sich daran orientiert hat und gesagt hat, der deutsche Preis zählt. Das heißt, hatte immer eine Leuchtturmfunktion und wurde exportiert, kann man sagen. Ne? Also er wurde dann in andere Länder übertragen. Jetzt hat sich die USA angeschlossen. Das ist natürlich ein Riesending, ne? Also wenn man sagt, wir drücken die Preise in Deutschland, dann ist das natürlich schon dramatisch in Deutschland, aber es führt halt dazu, dass zeitgleich damit der Preis in den USA sinkt, massiv. Und der deutsche Markt ist halt sehr klein, wir sind nicht so viele Deutsche. Und der amerikanische ist sehr groß, man kann so sagen im Verhältnis 11% zu 65%. Das ist natürlich schwierig, ne? Also wenn man dann sozusagen mit dem deutschen Preis den amerikanischen gefährdet und einen Wahnsinnseinschnitt hat, das kann kein Wirtschaftsunternehmen vertragen. Und insofern würde ich sagen, um Ihre Frage mit vielen, vielen Worten zu beantworten, wenn das passiert, dann verlieren wir wirklich den Anschluss mit den internationalen Firmen, aber auch, und wir haben ja auch wirklich viel Mittelstand hier, auch der Mittelstand wird sich überlegen müssen, was er denn hier macht, weil auch der kann das nicht mehr verkraften. Der wird dann vielleicht andere Geschäftsfelder sich suchen. Dann haben wir viele Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel, super Sachen, will ich gar nichts dagegen sagen. Aber wir brauchen natürlich auch Arzneimittel. Wir brauchen vor Ort Arzneimittel. Und wir müssen gucken, dass wir das hier auch halten, was wir hier haben. Wir reden immer von Rückholen. Ich fände schon gut, wenn wir das wirklich behalten, was wir hier haben.
Ich will noch mal kurz, bevor ich zu den Preisen komme und zu Trump und was der da alles sich wieder ausgedacht hat, ist ja auch total spannend, auch mit Blick genau auf Ihre Branche. Ich will noch mal kurz bei der Regulierung bleiben. Sie haben gesagt, Europa hat eigentlich verstanden, was jetzt passieren muss. Es hat Vereinfachungen gegeben, so verstehe ich das. Es hat Priorisierung gegeben, aber Deutschland setzt es nicht um. Ist das so die Botschaft, die Sie haben? Also Deutschland schafft es nicht oder will es nicht oder kann es nicht, diese Möglichkeiten, die jetzt Europa bietet, mit den verschiedenen Rahmenbedingungen so umzusetzen, dass diese Erleichterungen in Deutschland ankommen. Haben Sie da ein, zwei Beispiele, wo Sie sagen können, das sind so die zentralen Punkte, wo wir darauf warten, dass Deutschland endlich das tut, was in Europa erwartet wird?
Also Bürokratie ist natürlich auf jeden Fall ein Punkt, ja, wo man wirklich sagen kann, wir legen immer noch einen drauf. Also wenn wir bestimmte Zertifikate brauchen in Europa für unsere Rohstoffe, die wir hier importieren wollen, dann ist das in Europa schon recht bürokratisch, in Deutschland aber wirklich sehr bürokratisch. Wir haben dann immer noch eine Regel mehr, die man dann erfüllen muss und ein Formular mehr, was man dann ausfüllen muss, noch eine Genehmigung mehr. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo Deutschland unbedingt ran muss, wo man sagt, dieses Goldplating muss aufhören. Gab es eine schöne Idee, wo man gesagt hat, man kann ja mal KI über die Regulation laufen lassen und all das, was wir mehr haben als Europa, schaffen wir einfach ab. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, da würde gar nichts passieren, weil in anderen europäischen Ländern funktioniert es ja auch. Also das ist der eine Punkt. Und der zweite ist ein Beispiel mal. In Europa sagt man, wir haben einen Biotech Act. Wir wollen also Biotechnologie in Europa haben, das ist das, womit wir uns qualifizieren können. Wir haben hier wahnsinnig gute Wissenschaftler, wollen wir nach Europa holen, macht diesen Biotech Act. Und wir machen auf der anderen Seite einen harten Kosteneinschnitt bei den Biologika. Das funktioniert halt einfach nicht, weil man muss da realistisch sein. Die Firmen, die hier hinkommen, die kommen hier hin, weil sie damit auch irgendwie einen bestimmten Preis erzielen wollen. Also sie müssen wirtschaften können. Wenn sie das nicht mehr können, weil nur noch einer einen Zuschlag bekommt, es gibt ja immer so Ausschreibungen, ne, wo man dann sagt, die Krankenkassen schreiben Biologika aus, ganz besonders preiswert soll das sein. Das ist ja auch legitim, weil die GKV ein Finanzierungsproblem hat. Das können wir auch nicht wegreden. Aber wenn es dann so krass runterreguliert wird, dass A, wirklich das echte Supersparpreise sind und B, nur noch einer den Zuschlag bekommt, alle anderen dann Deutschland verlassen müssen, weil sie einfach nichts mehr absetzen können.
Klar, haben wir natürlich auch ein Lieferketten-Thema irgendwann.
Absolut, genau, wie bei Generika. Das ist so das, was genau gegenläufig läuft. Ne? Wenn man auf der einen Seite sagt, kommt alle zurück und dann in Deutschland aber sagt, ja, aber dann doch bitte nur einer. Ja, und die anderen wartet jetzt mal 2 Jahre, vielleicht in 2 Jahren wieder. Das ist natürlich Quatsch. Ja, weil die warten nicht. Die gehen dann woanders hin. Die machen woanders ihre Spatenstiche und investieren woanders. Das liegt einfach auf der Hand, dass wir hier gegenläufig laufen als Deutschland.
Nehmen wir jetzt mal so die Rolle der Krankenkassen ein. Die werfen uns Krankenhäusern ja auch vor, wir seien Kostentreiber im System und so weiter. Da haben wir auch unsere Argumente. Aber das Gleiche geht ja auch in Richtung Pharmaindustrie. Arzneimittel seien doch deutlich gestiegen im Kostenanteil. Die Preise seien deutlich gestiegen, gerade für die innovativen Arzneimittel, die unmittelbar dann auch zugelassen werden. Ist es nicht so, dass Deutschland zumindest aktuell noch relativ gute Markteintrittsbedingungen bietet, was auch die Preissetzung angeht und man ja erst dann im Nachgang, ist ja dieses Verfahren, Nutzenbewertung kommt dann ein Stück weit im Nachgang, heißt zwar frühe Nutzenbewertung, aber erstmal wird das Arzneimittel zugelassen, man kann sozusagen dann auch einen Preis festlegen und dann beginnt die Nutzenbewertung und dann beginnt die Preisverhandlung. Da sagt man ja, das ist eigentlich eher etwas Außergewöhnliches, dass die Pharmaindustrie diese Möglichkeit hat. In anderen Ländern dauert es oftmals länger, bis ein Arzneimittel zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen oder der Krankenkassen zugelassen werden kann. Man wartet dort erst ab und setzt dann erst einen Preis und dann beginnt sozusagen die Verbreitung und die Vermarktung. Warum sind Sie doch so kritisch, was die Situation in Deutschland angeht, was die Preise für die Arzneimittel angeht? Ist es eher so der Blick in die Zukunft oder ist es schon die aktuelle Situation, die Sie kritisieren?
Also, um das mal zu sagen, wir haben im Moment eine frühe Nutzenbewertung, richtig. Und wenn Sie ein Arzneimittel in Deutschland auf den Markt bringen, dann sind Sie sofort zugelassen, sofort erstattet. Das ist wirklich eine Situation, die super ist, vor allen Dingen für die Patientinnen und Patienten, weil sie eben nicht warten müssen. Es ist nicht so, dass man sagt, wir haben jetzt ein krankes Kind, das kann in den USA behandelt werden, vielleicht sogar geheilt werden und Deutschland kann es das nicht. Es muss noch 3 Jahre darauf warten. Diese hervorragende Situation haben wir in Deutschland. Die verändert sich jetzt durch das, was Herr Trump macht, da kommen wir sicherlich gleich drauf. Und diese Entscheidung haben wir ja als Deutschland irgendwann mal getroffen, dass wir eben die Versorgung zum aktuellen Stand der Wissenschaft haben wollen. Da steht in unserem Sozialgesetzbuch ganz weit vorne, ist der Paragraph 2. Und davon verabschieden wir uns aber doch erheblich mit dem, was wir im Moment machen, weil wir eben bestimmte Instrumente jetzt nachlagern, die dieses System der frühen Nutzenbewertung total aushöhlen. Also wir sagen jetzt mit dem neuen Kürzungsgesetz, wir machen eine Bewertung in Europa, das EU-HTA, dann kommt die Nutzenbewertung in Deutschland, das normale Verfahren, und dann aber geht in die Region und da macht ihr Rabattverträge mit den Krankenkassen. Das heißt, dann möchten wir bitte nur noch aus einer Wirkstoffgruppe eins haben und das ist dann das Allerpreiswerteste. Alle anderen wieder gucken in die Röhre. 2 Jahre lang, ne? Weil danach wird neu ausgeschrieben. Also das Gleiche, was wir bei Generika gemacht haben, machen wir jetzt bei Innovationen. Bei Innovationen ist es besonders dramatisch, bei Generika finde ich schon besonders dramatisch, weil 80% davon sichern unsere Grundversorgung. Bei Innovationen ist es insofern gefährlich. Onkologie betrifft das zum Beispiel. In der Onkologie, wenn man nur noch einen Wirkstoff hat von vermeintlich gleichen, wird schwierig, ja, weil da therapiert man in Sequenzen. In der Onkologie, ich komme daher, da verlieren die Wirkstoffe ihre Wirksamkeit nach einer Zeit. Und dann braucht man den zweiten Wirkstoff, den dritten, den vierten, um den Patient wirklich auch am Leben zu halten und nicht nur einen. Ja, das ist einmal die medizinische Seite und die wirtschaftliche ist, wenn Sie den Zuschlag nicht bekommen als Unternehmen, dann warten Sie ja nicht 2 Jahre, bis Sie dann in Deutschland wieder kommen können. Das macht keiner. Man ist weg und weg, wie bei Generika, dass man dann die Vorstellung hat, die warten jetzt 2, 4, 6 Jahre und dann kommen sie vielleicht. Das wird nicht passieren. Und deshalb verschlechtert sich die Situation da schon dramatisch. Und das finde ich sehr schade, weil diese Entscheidung, die wir getroffen haben als Deutschland, die Grundversorgung ist hier wirklich auf dem aktuellen medizinischen Stand, die habe ich auch als Bürger immer sehr hoch geschätzt und finde, wir haben ein tolles Gesundheitssystem in Deutschland, das auch erhaltenswert ist. Vielleicht darf ich noch ergänzen, ich kann aber auch nicht ignorieren, auch nicht als Pharmaindustrie, dass die GKV ein Finanzproblem hat. Ich finde nur, wie es im Moment gelöst wird, nicht den richtigen Weg. Vielleicht stimmen wir da auch überein, weil wenn Sie ein Unternehmen sind und Sie sehen, ich muss jetzt ganz viele, also irgendein Unternehmen, ein Versorgungsunternehmen, ich muss viele, viele Patienten oder mehr versorgen, dann wird das natürlich teurer. Und wir haben jetzt halt die demografische Entwicklung. Wir sind mehr Patienten, deshalb wird es teurer. Dann aber zu sagen, oh, da gucke ich mal, wo ich sparen kann, nur wo ich sparen kann, ist für mich der absolut falsche Weg. Das muss ich natürlich auch gucken, aber ich muss in erster Linie mal gucken, wie kriege ich das effizient hin? Wie kriege ich da die Ineffizienzen, die ich im Moment habe in meiner Versorgung dieser Patienten, wie kriege ich die raus? Und das machen wir gar nicht.
Also da würde ich gerne mal einhaken, weil das betrifft uns auch als Krankenhäuser, ist ja genau auch der Punkt, wo wir dann sagen, ja, wir verstehen das ja auch alles, dass Versorgung relativ teuer ist in Deutschland, wobei wir auch sagen, der einzelne Fall im Krankenhaus ist gar nicht im internationalen Vergleich teuer, aber wir haben relativ viele Fälle, auch das hat seine Gründe, sei es drum. Unser Beitrag an dieser Stelle ist zu sagen, wir können uns eine gewisse Deckelung bei den Erlösen in der Perspektive vorstellen, wenn man uns gleichzeitig Erleichterungen im Bereich Regulierung und Bürokratie gibt, damit wir sozusagen auch bei uns auf der Kostenseite reagieren können. Ist das auch ein Gedanke, den Sie versuchen, in der aktuellen Debatte der Politik näher zu bringen? Oder sagen Sie, ihr könnt bei uns keine Einsparungen generieren. Das
Wir hatten schon Vorschläge gemacht, auf jeden Fall. Also wir haben ja auch Effizienzen in dem System. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, was total auf der Hand liegt. In vielen anderen Ländern sind zum Beispiel nicht alle Arzneimittel, die wir in Deutschland verschreibungspflichtig haben, verschreibungspflichtig. Das entlastet das System in vielerlei Hinsicht. Also Sie müssen nicht mehr zum Arzt gehen, Sie blockieren da nicht mehr das Wartezimmer, Sie können direkt in die Apotheke gehen, Sie können sich das selber besorgen. Natürlich braucht man eine soziale Abfederung, aber alleine das würde das System schon um 4 Milliarden entlasten, insgesamt, wenn man jetzt die ökonomische...
Bedeutet dann, dass auch sozusagen die GKV ja die Kosten für den Patienten auch nicht erstatten würde, bei den nicht verschreibungen.
Auch die Behandlung nicht, ne? Ja, also die ich bin selber Apotheker und ich weiß oft, oder ich wusste, zu der Zeit ein Patient kommt, ich darf ihm das nicht geben, aber ich weiß genau, der geht jetzt zum Arzt, lässt sich das verschreiben und kommt damit wieder. Das macht einfach keinen Sinn. Und viele, viele Länder haben ganz viele Arzneimittel nicht mehr in der Verschreibungspflicht. Da geht es um Hautarzneimittel, am Auge, für die Behandlung von Frauenleiden und so weiter. Also gibt es viel, 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 wo man wirklich was machen könnte, wo auch klar ist, der muss eigentlich nicht zum Arzt. Ja. Das zum einen. Und zum anderen haben wir auch gesagt, bei Innovationen, da bieten wir auch Risikopartnerschaften an. Also es ist ja so, dass sie immer ein bestimmtes Ansprechen haben in diesen wirklich sehr intensiven Krankheiten. Wenn er nicht anspricht, der Patient, das passiert halt immer, dann muss das nicht bezahlt werden. Oder wenn das nicht genauso wirkt, wie wir das in unserer Fachinformation versprechen und in den Studien, dann gehen wir da mit ins Risiko oder wir gehen auch mit ins Risiko bei ABC. Also wir haben da wirklich Angebote gemacht, wie man auch effizienter werden kann und beide ins Risiko gehen. Aber nicht nur einfach die Preise runter. Das ändert ja nichts an der Struktur und im System. Und das hilft uns vielleicht jetzt 2-3 Jahre. Aber also ich gehöre zu dem Boomer-Jahrgang. Ich bin Jahrgang 1970. Ich habe noch vor, also so 30 Jahre wären schön, ja. Und wie wollen wir das denn weitermachen? Wollen wir dann immer weiter sparen, bis wir alle umsonst dann arbeiten? Also ich überspitze jetzt natürlich bewusst, aber wenn wir keine Strukturänderungen da wirklich vorlegen, auch in den Prozessen, dass es Hand in Hand mehr geht, dass wir eine gute Primärversorgung haben, wir setzen uns dafür auch ein, dass wir die Apotheke als Versorger Nummer 1, als ersten Schritt ins Versorgungssystem sehen, da würde auch schon viel abgepuffert werden. Die Engländer haben da ihre Nurses, wir haben unsere Apotheken. Viele, viele Vorschläge haben wir gemacht, aber am Ende wurde das nicht diskutiert und es kam halt raus, nee, jetzt erstmal alle Rabatte flächendeckend, so viel wie möglich, aber das bringt uns nicht weiter, sondern verschreckt eher und die Firmen kommen nicht mehr hierhin.
Was bei uns so ankommt, was die Pharmaindustrie im Moment besonders kritisch sieht, ist der sogenannte dynamische Rabatt. Können Sie das in wenigen Worten erklären, was damit gemeint ist, dass man jetzt einen dynamischen Rabatt irgendwie auflegt, der dann vielleicht ins Unermessliche wächst und irgendwann hat man einen riesigen Rabatt, den man zu zahlen hat?
Genau.
Muss man sich das so vorstellen?
Ja, der dynamische Herstellerrabatt ist ein Rabatt, der sich an der Einnahmen- und Ausgabensituation der GKV orientieren soll. Hört sich erstmal vernünftig an. Die Formel ist so, dass man da sehr, sehr lange drüber nachdenken muss. Sehr viele Leute, wie ist denn das eigentlich gemeint? Und wenn man sie dann ausfüllt, dann sind das natürlich alles Fragezeichen, weil man das nicht weiß. Und es hängt natürlich dann auch der Erlös der pharmazeutischen Industrie von der Wirtschaftslage in Deutschland ab. Ganz viele Faktoren, die man nicht beeinflussen kann, auch als Industrie. Ja, und selber, der man als Wirtschaft beitragen wollte, kann es dann auch nicht mehr. Wir sind ja auch ein großer Wirtschaftsfaktor. Ja. Wir haben hohe Bruttowertschöpfung, aber dadurch, dass wir sofort wieder abgeschöpft werden, dann funktioniert das natürlich auch nicht. Und diese Rabatte sind wirklich irrwitzig. 2030 wären das 20%, 2040 schon 50. Also jeder, der, sei es ein noch so kleines Wirtschaftsunternehmen, irgendwann mal oder eine Idee gehabt hat für ein Unternehmen, der wird verstehen, dass 50% Rabatt nicht funktioniert. Also das ist nicht möglich. Ja. Gleichzeitig steigen ja auch die Kosten. Wir haben hohe Lohnnebenkosten und so weiter. Und es ist damit betroffen Innovation, aber eben auch Innovationen sind auch von Mittelständlern gemacht. Ja, das sind Innovationen für Kinderarzneimittel, das sind Darreichungsformen, Innovationen etc. etc. Die sind alle davon betroffen, kritische Arzneimittel. Die sind sowieso schon gedeckelt, meist mit dem Preismoratorium. Jetzt würde dieser Rabatt noch draufkommen, das funktioniert nicht. Die sind ja auf dem Preisstand von 2009, also 20 Jahre konnten die Kosten nicht weitergeben. Und wenn sie davon noch 20% runternehmen, 50 sowieso nicht, oder wenn sie davon noch was runternehmen, dann kann das für die Firma nur heißen, okay, das kann ich nicht mehr produzieren. Wir hatten jetzt schöne Beispiele von einem Kinderarzneimittelhersteller, dieses Eisenpräparat für Kinder, dieses Vitamin-D-Präparat für Kinder etc., das geht einfach nicht mehr. Ich kann nicht kontinuierlich drauflegen bei der Produktion. Da reden wir ja nicht über 10.000, das sind ein paar hundert Euro dann.
Es gab ja in der Vergangenheit, wenn, ich sag mal, solche Sparmaßnahmen von der Politik aufgelegt wurden, öfter mal, erinnere ich mich dran, sozusagen einmalige Preisabschläge, die dann von allen möglichen Leistungserbringern, auch von der Pharmaindustrie, dann verlangt wurden, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt einen gewissen Geldbetrag einfach einsparen. Wir verlangen von euch jetzt sozusagen einen einmaligen Rabatt, Preisabschlag von X, Y, Z. Sowas wäre ja auch denkbar. Also wir Krankenhäuser sagen immer, wenn ihr bei uns kürzt, erhöht ihr die Defizite. Jetzt ist das in der Pharmaindustrie, geht man zumindest davon aus, etwas anders, weil sie ja nicht flächendeckend Defizite produzieren. Das wäre ja auch schlimm. Da wäre ihre Branche ja überhaupt nicht lebensfähig. Wir reden ja hier doch über nennenswerte Umsatzrenditen, die da auch erzielt werden, über die Innovationen vor allem. Ist da sozusagen mal zeitweise ein Beitrag denkbar der Industrie für die GKV, wo man sagt, ein, zwei Jahre mal ein gewisses Innehalten, um einen Beitrag zu leisten, das ist dann schon verkraftbar und führt nicht dazu, dass sich die Rahmenbedingungen insgesamt so verschlechtern, dass man darüber reden würde, okay, jetzt werden Firmen verlagert oder Investitionen nicht mehr umgesetzt. Ist sowas denkbar für Sie?
Also im Moment ist ja alles nicht kurzfristig. Ja. Ne? Wenn wir ein Datum dran hätten, ist das sicherlich was anderes, auf jeden Fall. Wir müssen dennoch auch da gucken, dass wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Also es gibt wirklich kritische Arzneimittel, die fahren am Limit, die werden wirklich beatmet am Markt, die dürfen wir nicht verlieren. Und da müssen wir genau hingucken, dass die nicht betroffen sind. Kinderarzneimittel, kritische Arzneimittel etc., weil da dürfen wir, also da haben wir schon genug verloren. Wir sind wirklich hochabhängig von China und Asien. Wenn das ausgenommen ist und wir ein paar Sonderregelungen finden, Kurzfristigkeit gegeben ist, die Pharmaindustrie verschließt sich ja nicht Sparmaßnahmen, so ist das nicht. Aber es ist alles langfristig angelegt, mit teilweise Evolutionen, ob das Ganze funktioniert, nur auf die Kosten ausgerichtet. Dann schauen wir, haben wir genug Einsparen, anstatt zu gucken, ist die Versorgung noch gesichert. Ich habe auf der anderen Seite immer, und das gehört auch zu meinem täglichen Geschäft, die Bundeswehr neben mir sitzen, die sagt, wo sind eure Arzneimittel? Ja, wir brauchen die, produziert die. Und wir strecken immer mehr die Flügel, weil genau. Wir sagen, das würden wir gerne, aber es geht nicht. Es geht nicht in Deutschland. Antibiotika, wir haben ein Werk in Europa, eins.
Das ist jetzt genau auch der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Wir haben Herrn Trump schon mal so kurz geschnitten, internationale Themen, Lieferketten, Resilienz, das ist ja ein riesiges Thema. Spätestens seit der Pandemie, wo wir gemerkt haben, wie abhängig wir sind, was ja erstmal auch in einer globalisierten Wirtschaft jetzt nichts ist, wo man sagen würde, das wollen wir gar nicht. Es kann ja nicht die Lösung sein, dass jetzt jedes Land national versucht, alles herzustellen. Aber Zielsetzung war es ja dann im Nachgang der Pandemie, dass Europa zumindest wieder stärker auch zum Produktionsstandort wird, dass wir nicht mehr so abhängig sind von Wirkstoffen, die nur noch in Indien oder in China oder vielleicht auch in anderen Ländern produziert werden. Also das ganze Thema Lieferketten, Lieferengpässe, Würden Sie sagen, wir sind da weitergekommen seit der Pandemie in Europa? Ich gehe jetzt mal über Deutschland hinaus. Oder stehen wir da genauso blank da wie während und kurz nach der Pandemie?
Also wir haben in Europa zumindest einen Erkenntnisgewinn, dass es so nicht weitergehen kann. Und es gibt diesen, den hatte ich schon ein paar Mal genannt, Critical Medicine Act. Der hat schon das Ansinnen, dass er das erste Mal sagt, Versorgung über Preis. Es ist ja logisch, dass in Asien und in China günstiger produziert werden kann. Aber wenn man eben nicht alles aus Asien und China beziehen möchte, dann muss man eben auch mal in Europa kaufen und das ist dann teurer. Und das war bislang überhaupt nicht das Ansinnen, weil man halt gesagt hat, die Sozialsysteme, es darf nur ganz, ganz günstig sein. Und da war diese Versorgungssicherheit wenig ein Thema. Es hat ein paar Jahre nach der Pandemie gedauert, bis man gesehen hat, wir müssen da wirklich ran, weil wir echt Dinge verlieren und immer mehr verlieren. Sie lesen es ja auch. Es wird wieder ein Werk für Antibiotika geschlossen. Wir haben noch eins in Kundl, was voll integriert ist. Und auch das ist subventioniert mittlerweile schon, weil es einfach bei diesen hohen europäischen Kosten im Vergleich zu Asien einfach nicht funktioniert. Also die Erkenntnis ist in Europa da. Jetzt muss man aber auch fairerweise sagen, Europa, also die Europäische Union, zahlt ja nicht. Das sind die einzelnen Länder. Die Kosten bleiben dann bei den einzelnen Ländern. Aber da braucht es wirklich eine Richtungsentscheidung, auch in den Ländern, dass man sagt, diese versorgungskritischen Arzneimittel, die brauchen wir und da müssen wir auch investieren. Das ist Teil unserer Verteidigung. Das ist Teil unserer Rüstung sozusagen. Weil wenn wir das nicht haben und nicht behalten, dann wird es im Zweifel eng. Wenn China, also wäre die Pandemie damals eine bakterielle Erkrankung gewesen, dann hätten wir wirklich alt ausgesehen, weil wir nichts gehabt hätten. China hätte einfach sagen können, gut, alles für uns, seht zu, wie ihr klarkommt. Und wir wären nicht klargekommen. Wir wären wirklich in die Vorkriegszeit vom Ersten Weltkrieg, wäre wohlgemerkt, zurückversetzt worden. Und das darf nicht sein. Also hier müssen wir wirklich gucken, dass wir auch wieder Sachen zurückholen. Und vor allen Dingen, das ist mir ganz wichtig, das nicht verlieren, was wir hier haben. Weil die wirklich willigen Firmen, die das hier mit viel Werf und Engagement machen und wollen, die Familienunternehmer sind in der 5., 6. Generation, die das auch können, da müssen wir auch gucken, dass die hier bleiben.
Aber gibt es denn mittlerweile beispielsweise hier in Deutschland bei der GKV, die ja die Ausschreibungen dann machen für bestimmte Wirkstoffe, Präparate, Vorgaben, wo man sagt, also mindestens 30% dessen, was wir hier vertraglich vereinbaren, muss aus Europa kommen oder aus Deutschland. Gibt es denn sowas oder kaufen wir nach wie vor über diese Ausschreibungen die billigsten Wirkstoffe zu 100% aus Asien?
Also es wird immer so schön dargestellt von den Krankenkassen und die Zahlen sind ja manchmal auch ein bisschen, wie soll ich sagen, interessant, die sie dann präsentieren. De facto geht es meiner Ansicht nach immer noch um den Preis, maßgeblich um den Preis. Die Versorgungssicherheit wird ein bisschen mit, wir hätten auch gerne was aus Europa berücksichtigt. Aber man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja noch nichts in Europa. Es kommt ja nicht über Nacht mit einem Schnipp, dass man irgendwie sagt, jetzt haben wir plötzlich Produktion in Europa und da soll das herkommen. Zunächst mal müssen wir gucken, dass wir preislich auch berücksichtigen, wenn jemand diversifizierte Lieferketten hat. Also wenn er nicht nur an einem Standort kauft. Ja, ist schon schwierig genug, weil die meisten Wirkstoffe, Rohstoffe mittlerweile wirklich aus China und Asien kommen. Auch in anderen Kontinenten muss das ja erstmal aufgebaut werden. Die USA hat es erkannt auch. Ja, die bauen jetzt auch auf. Alle Länder haben gesagt, so kann es nicht bleiben, aber es muss ja auch erstmal wachsen. Ja, und damit es wachsen kann, das ist so ein bisschen so ein Zirkelbezug, braucht man erstmal die höheren Preise, damit man hier auch das Werk bauen kann, weil wie wollen Sie das machen?
Oder direkte Unterstützung für die Errichtung der Werke.
So
oder
wie es subventioniert gelaufen ist jetzt in Österreich, aber wollen wir das wirklich? Also wir sagen halt, wollen wir wirklich das alles subventionieren oder kann man sich das dann auch verdienen und in neue Investitionen dann eben stecken?
Was aber dann braucht es natürlich langfristige Verlässlichkeit über diese Verträge, denn wenn ich mal eine Ausschreibung gewinne und dann wieder verliere, darauf kann ich ja kaum Standorte begründen.
Absolut, nicht nur bei den Ausschreibungen, sondern auch beim Herstellerrabatt. Der ist ja 2024 abgesenkt worden mit dem großen Versprechen, das war eine kurzfristige Maßnahme, wir hatten das 1,5 Jahre und jetzt aber habt ihr verlässliche Rahmenbedingungen und jetzt könnt ihr wirklich investieren, hier bauen, all das, was wir besprochen haben. 18 Monate später sind wir wieder zurück auf Null. Also alle Investitionen von den Firmen sind wirklich on hold, das muss man einfach so sagen, kann man auch nicht schönreden, da ich weiß, wie das ist in einem Unternehmen. Sie werben heftig für den Standort Deutschland. Es war sehr, sehr schwierig, diesen Dip irgendwie zu verargumentieren, des erhöhten Herstellerrabatts und der Sparmaßnahmen, die damals da waren. Und jetzt ist, war das Vertrauen für Deutschland wieder da. Und dann kommt man mit der Hiobsbotschaft und sagt, Deutschland hat sich's anders überlegt. Also kein global agierendes Unternehmen nimmt diesen Standort dann noch ernst, ja, weil das nicht funktioniert. Wenn Sie investieren, dann brauchen Sie auch mal 5, 10 Jahre, bis Sie dann überhaupt da sind. Wenn Sie ein Werk aufbauen, das ist auch so nett, manchmal die Vorstellung, wenn jetzt hier jemand ein Werk aufbaut, dann wird der vom Rabatt befreit irgendwie. Und das Werk soll dann in 2 Jahren aufgebaut werden. Das ist wirklich totales Unverständnis von einer Produktion.
Aber ja, weil das dauert 10 Jahre. Sie beschreiben ja die Umstände, so nehme ich das wahr, eher kritisch. Bewegt sich denn etwas oder sind das alles Willensbekundungen und ich sag mal Sonntagsreden? Aber tatsächlich, wenn wir morgen eine Pandemie hätten, oder nehmen wir mal Ihr Beispiel, es wäre eine bakterielle Pandemie gewesen, sind wir einen Schritt weiter?
Nein. Also ein ganz klares Nein. Wir sind keinen Schritt weiter, als wir es damals waren, interessanterweise. Wir sehen die Interessensbekundungen schon, also Deutschland, Frankreich. Frau Wagner hat ja gerade gesagt, es muss sich was ändern, das sehen wir auch. Aber gleichzeitig passiert in Deutschland das Gegenteil. Wir haben im Moment die wirklich brenzlige Situation in den Sozialsystemen. Das steht auch im Koalitionsvertrag, dass wir da rangehen. Aber es steht auch im Koalitionsvertrag, dass wir uns eben dieser Situation annehmen, der Versorgungsverbesserung des Standorts, der Stärkung der Industrie, MedTech, Pharma, eben wegen Resilienz, aber eben auch wegen Wettbewerbsvorteilen. Im Moment wird nur eine Baustelle im Koalitionsvertrag bearbeitet. Das ist, die sozialen Sicherungssysteme zu sichern, was auch wichtig ist für uns. Das ist auch für den sozialen Frieden wichtig. Aber wir müssen auch gucken, dass wir die anderen Baustellen angehen. Dafür ist Frau Reiche zuständig, dafür ist auch der Kanzler zuständig, hier wirklich darauf zu achten, dass wir das nicht verlieren. Sie sind ja genauso wichtig als kritische Infrastruktur, als Krankenhäuser, wenn es sie nicht gibt oder weniger gibt, ist auch ein Problem. Die Bundeswehr wird mit Sicherheit bei Ihnen auch auf der Matte stehen.
Und wir haben die gleichen Debatten, richtig, auch bei uns. Wir sind jetzt sozusagen seit Jahren dabei, auch mit der Bundeswehr gemeinsam, ich sag mal, Szenarien zu entwickeln, was müssen wir tun, wo sind unsere Aufgaben für Vorbereitung und Ähnliches. Aber auch wir sagen, in unseren Vergütungen, die wir für Krankenhäuser, für Patientenbehandlung bekommen, sind natürlich überhaupt keine Vorhaltungen für Resilienz, zivil-militärische Zusammenarbeit oder Ähnliches drin. Also wir müssen es irgendwie dann aus den vorhandenen Mitteln, die halt nicht da sind, weil wir diese Unterfinanzierung haben, finanzieren. Und deshalb ist auch meine Botschaft, wenn das so kommt, jetzt bezogen auf die Krankenhäuser, dann werden wir uns da abmelden müssen aus diesen Vorbereitungen, weil wir das einfach nicht schaffen. Und dann so zu tun, als ob man daran arbeitet, ist aber tatsächlich nicht zu tun, finde ich noch schlimmer, als dann auch klar zu sagen, wir können es nicht leisten. Also ich glaube, da muss Politik sich dann auch entscheiden.
Das spricht mir aus der Seele, weil ich finde, da müssen wir uns auch ein Stück weit ehrlich machen. Auch wenn wir sagen, wir sparen bei den Innovationen, dann muss man klar sagen, dann wollen wir die auch nicht für ein paar Jahre lang. Dann ist das die Entscheidung, die man hier als Staat trifft. Ja? Dann ist das nicht, Pharma muss sparen, sondern das heißt de facto, wir haben die Innovationen später, sehr viel später. Da wäre ich auch froh, wenn man das adressieren würde, weil das ist eine ganz andere Entscheidung, die man dann trifft. Und das Gleiche gilt für die Vorhaltung. Wir hatten übrigens einen Vorschlag gemacht, auch das sogenannte Netflix-Modell ist sowas wie eine Vorhaltepauschale, dass wir gesagt haben, wir machen zwar Antibiotika, wir halten die vor für eine Grundpauschale, eine niedrige Grundpauschale. Und wenn dann peakmäßig abgerufen wird, dann ist das unser Problem. Wenn weniger abgerufen wird, dann haben wir aber zumindest diese Grundpauschale, dass wir es vorhalten können. Ja? Aber auch das ist, also ich glaube, noch nicht mal angehört worden, weil es ging wirklich nur, wie bei Ihnen auch, um nein, wir brauchen jetzt kurzfristig Geld und jetzt nehmen wir die schönen Vorschläge der Krankenkassen, die freuen sich und setzen die alle mal um.
Wir sind fast am Ende, aber wir wollten noch mal kurz auf Amerika blicken, muss es ja auch nicht allzu sehr vertiefen. Präsident Trump hat ja alle möglichen Ideen, dann hat er ja vor einiger Zeit für sich erkannt, Amerika hat die höchsten Arzneimittelpreise, ob das so stimmt, kann ich gar nicht beurteilen. Und er hat dann gesagt, wir zahlen nur noch das, was in den vergleichbaren Industrieländern, will ich mal sagen, als tiefster Preis bezahlt wird. Wirkt sich so etwas jetzt schon konkret aus für die Pharmaindustrie?
Ja, ja, wir haben kaum noch Neueinführungen, ne, weil die USA eben diesen Preis von Deutschland und anderen Ländern, sogenannten Korbländern, übernimmt. Und das ist natürlich dann nicht möglich, weil der Preis von Deutschland und den USA unterscheidet sich schon erheblich. Und wenn wir ihn jetzt nochmal absenken, dann ist es gar nicht mehr möglich.
Das heißt, die Arzneimittel werden dann in Deutschland erst gar nicht eingeführt. So muss man sich das vorstellen, damit nicht ein möglicherweise dann zu niedriger Einführungspreis der Referenzpreis für Amerika ist, sondern man macht es dann eher dort, wo man noch einigermaßen hohe Preise oder höhere Preise erzielen kann, um sich sozusagen den Referenzpreis nicht kaputt zu machen.
Richtig, weil es ist tatsächlich wirtschaftlich gesehen günstiger, dann in Deutschland und sogar ganz Europa gar nicht einzuführen, weil wir sind einfach nicht so viele Europäer und schon gar nicht Deutsche, wie wir immer denken, im Vergleich zu den großen Kontinenten, die wir haben. Als wenn man eben diesen deutschen Preis auf alle anderen Kontinente, und die USA referenzieren dann ja auch wieder auf andere Länder oder strahlen aus auf andere Länder, als wenn man das eben exportiert, ist wie eine Exportsteuer, die man dann wirklich dann drauflegt. Und durch die neuen Sparmaßnahmen hat sich das Ganze noch verschärft. Es war sowieso zögerlich zuvor und jetzt mit Ankündigung der neuen Sparmaßnahmen gibt es das kaum noch. Aber Herr Trump, im Übrigen war es nicht Herr Trump, sondern auch schon die Vorgängerregierung, sieht das ein bisschen wie bei der Verteidigung, dass sie sagen, also wir machen hier alles in Sachen Verteidigung, jetzt müsst ihr euch auch mal beteiligen. So haben sie gesagt, wir bezahlen die Arzneimittelforschung mit unseren hohen Preisen, jetzt müsst ihr euch bitte auch mal beteiligen, weil das kann nicht sein, dass die USA alleine den Fortschritt bezahlen. So ist die Denkweise der USA und das ziehen sie in allen Bereichen halt sehr durch, genauso wie sie es bei Verteidigung machen sie es sehr konsequent bei den Arzneimitteln. Das ist aber nicht eine verrückte Idee von Herrn Trump, sondern es gab es vorher und das wird es auch nachher geben. Das ist auch in Gesetze oder in Orders gegossen. Also es ist auch real, es ist auch da. Und insofern sind den Firmen ein bisschen die Hände gebunden, ne? Weil sie halt diese harten Einschnitte durch dieses kleine Land Deutschland, was wir dann doch sind, obwohl wir immer meinen, wir sind so bedeutend für die Welt, das sind wir einfach nicht anzahlmäßig, dass sie eigentlich gar nicht mehr anders können jetzt nach diesen harten Einschnitten, die jetzt kommen. Und auch vorher hatten wir uns eigentlich gewünscht, dass wir eher darüber überlegen, wie begegnen wir jetzt dieser amerikanischen Politik. Und sicherlich wäre keine Antwort gewesen, wir machen es noch schlimmer als vorher. Man hätte da bestimmte Ideen auch haben können, die man eben wie man Fortschritt und Arzneimittelinnovation sichern kann und trotzdem hier weiter auf den Markt kommen kann. Also da gibt es auf jeden Fall auch Lösungen. Aber die sind nicht gehört worden im Pharmadialog.
Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs. War wirklich spannend. Erstmal vielen Dank, Frau Brackmann. Wenn Sie heute Mittag den Kanzler treffen würden, mal angenommen, Sie hätten einen Termin bei Ihnen, vielleicht haben Sie einen, ich weiß es nicht, aber mal angenommen, Sie hätten einen, was würden Sie ihm als zentrale Botschaft hinterlassen für den Pharma-Standort Deutschland?
Für den Pharmastandort, also erstmal, wir müssen reden. Für den Pharmastandort Deutschland ist es 11:05 und wir brauchen eine Richtungsentscheidung von ihm pro Standort. Im Übrigen würde ich das erweitern auf Gesundheit. Ja, wenn wir weiter gut versorgen wollen und wenn wir weiter auch Spitze bleiben wollen oder wieder zurück an die Spitze wollen und hier auch die Wirtschaft im Übrigen nach vorne bringen wollen. Vielleicht noch einen Nachsatz. Pharma ist Wirtschaftswachstum. Das brauchen wir jetzt. Also Jens Spahn hat es immer so schön gesagt, Wirtschaftswachstum ist die beste Sozialpolitik, die wir haben können. Und wenn wir das nicht haben, werden wir immer Probleme haben in den Sozialsystemen. Das heißt, wenn wir jetzt nicht das Wirtschaftswachstum stark anstupsen, das machen wir nicht durch Sparen. Ich komme aus der Industrie, Sie können niemals wachsen, wenn Sie nur sparen. Sie müssen auch investieren. Und das ist die ganz klare Botschaft. Wir müssen investieren, gleichzeitig sparen, aber wir können nicht nur das eine machen, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen ein klares Bekenntnis zum Standort, wir brauchen Wirtschaftswachstum und eine klare Entscheidung von ihm.
Also da sind wir uns absolut einig. Ich habe gestern bei einer Veranstaltung für die Krankenhäuser auch gesagt, man kann gegen eine stagnierende Wirtschaft nicht ansparen, wenn man gleichzeitig auch noch im Gesundheitswesen einen demografischen Wandel zu verkraften hat, der ja unweigerlich zu mehr Inanspruchnahme führt. Wenn man nicht möchte, dass man den Sozialstaat und die Ansprüche an das Gesundheitswesen deutlich herunterschraubt. Frau Brackmann, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat Spaß gemacht.
Dankeschön. Vielen Dank, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Es ist immer gut zu wissen, dass man doch Verbündete im Geiste hat. Vielen Dank.